Kürzlich passierte etwas, das in der Batteriewelt für Aufsehen gesorgt hat. CATL, der weltgrößte Batteriehersteller, hat den bisher größten Natrium-Ionen-Auftrag der Geschichte unterzeichnet. 60 Gigawattstunden in 3 Jahren. Und gleichzeitig, da fährt Anfang 2026 das erste Serien-E-Auto mit Natrium-Ionen-Batterie vom Band. Manche, die nennen das schon den Deep-Seek-Moment in der Batteriebranche. Ob wir hier eine echte Disruption erleben, das besprechen wir heute im Podcast.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, und ich freue mich, ihn erneut hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Dr. Christoph Neef. Hallo Christoph.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, Christoph, du bist Wissenschaftler und Projektleiter am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, kurz EASY. Ja, und ich bin ehrlich gesagt schon ganz gespannt auf das Gespräch heute, dass wir endlich mal wieder über Natrium-Ionen-Batterien sprechen, weil da ist tatsächlich doch sehr, sehr viel passiert, so in China und aber auch in Europa. Da ist ein bisschen was in Gange und das wollen wir heute mal alles aufarbeiten. Also vielleicht mal zu Beginn, Christoph, erklär doch mal, was hat CATL da kürzlich angekündigt und ist das wirklich ein Wendepunkt aus deiner Sicht?
Also im Prinzip ist es eine Ankündigung von zwei unterschiedlichen Firmen, von CATL als Zulieferer und der Firma Hyperstrong. Den Namen hatte ich vorher auch noch nie gelesen. Das ist ein Hersteller von stationären Batteriespeichern auf der Kundenseite, also quasi der Abnehmer dann von CATL für dieses doch schon ordentliche Volumen von 60 Gigawattstunden Batteriekapazität. Um das kurz einzuordnen, so der globale Markt für stationäre Batteriespeicher war in 2025 ungefähr 600 Gigawattstunden oder knapp 600 Gigawattstunden. Das heißt, diese 60 Gigawattstunden, das wären schon 10% davon. Auch wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf die 3 Jahre, ist es natürlich etwas weniger. Aber es ist schon ein großes Marktvolumen, was da in einem einzigen Vertrag und jetzt eben für diese neue Batterietechnologie Natrium-Ionen dann vergeben wurde. Man kann jetzt so ein bisschen darüber diskutieren, ob das Commitment von dem Kunden, von Hyperstrong an der Stelle jetzt größer ist oder von CATL als Zulieferer. Hyperstrong ist ja dann letztlich dafür da, dieses Batterievolumen auch an den Markt zu bringen oder an die Kunden zu bringen. Aber es ist, glaube ich, für beide Firmen schon eine relevante Größe, diese 60 Gigawattstunden.
CATL hat explizit auch erklärt, sie hätten die Herausforderungen der gesamten Massenproduktionskette überwunden. Ist das denn aus deiner Sicht realistisch oder ist das eher so Marketing-Sprech? Weil man muss vielleicht dazu sagen, also kundige Hörer, die wissen natürlich, Natrium-Ionen-Batterien, das ist eigentlich eine Drop-In-Technologie. Das heißt, man kann mehr oder weniger die gleichen Verfahren in der Produktion wie für Lithium-Ionen-Batterien nutzen. Aber es gibt natürlich da auch ein paar Unterschiede und dementsprechend wahrscheinlich auch Hürden. Also denkst du, das ist schon alles erledigt?
Ich würde diese Aussage so interpretieren, man weiß, wie die Herausforderungen zu bewältigen sind. Man muss nicht morgen bereit sein, wirklich im Jahr dann 20 oder CATL will auf 40 Gigawattstunden Kapazität für Natrium-Ionen-Batterien kommen. Man muss das nicht morgen erreichen, sondern man hat wahrscheinlich jetzt einen guten Plan gemeinsam mit den Zulieferern, wie man das in den nächsten 3 Jahren machen will. Du hast es angesprochen, diese Drop-In-Fähigkeit, das gehört auf jeden Fall dazu. Also müsste ich jetzt für eine völlig neue Batterietechnologie diese Lieferkette aus dem Boden stampfen, auch die Produktionstechnologie aus dem Boden stampfen, das würde sicherlich nicht klappen. Aber wenn man sich die Hauptkomponenten von den Natrium-Ionen-Batterien anguckt, also die Kathodenmaterialien, das Hartkarben als Anodenmaterial, dann ist schon klar, dass CATL hier Zulieferer hat, die sehr wohl in der Lage sein werden, das auch in einer hohen Größenordnung herzustellen. Als letztes muss man vielleicht auch überlegen, was heißt dieser Begriff in der Masse? Der heißt jetzt mittlerweile für Lithium-Ionen-Batterien wahrscheinlich was anderes als für Natrium-Ionen-Batterien. Für Natrium-Ionen reden wir jetzt über 20 Gigawattstunden im Jahr, für CATL vielleicht 40 Gigawattstunden im Jahr als größere Ausbaustufe. Das ist natürlich immer noch viel weniger als für die Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, dieses riesige globale Zuliefernetz, den Rohstoffabbau und so weiter, wie wir das jetzt für Lithium-Ionen haben, das muss nicht über Nacht für Natrium-Ionen auch entstehen, sondern es sind zwar Gigawattstunden, es sind auch hohe Gigawattstunden, aber diese Skalierung kann Schritt für Schritt erfolgen, kann auch auf einer etwas kleineren Stufe erfolgen, als es jetzt im Moment für Lithium der Fall ist.
Ja, aber scheinbar will man perspektivisch da tatsächlich hin. Der CEO von CATL, Robin Zeng, der hat auch gesagt, Natrium-Ionen-Batterien könnten langfristig 30-40% des bestehenden Marktes ersetzen. Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Siehst du das auch so, dieses Potenzial?
Ja, als Potenzial schon. Also ich würde das jetzt weniger interpretieren als eine Prognose, Natriumioden werden diese 30-40% ersetzen, sondern es ist vielleicht so ein addressable market. Also welche Marktsegmente kann ich denn prinzipiell von der Technologie aus ansprechen? Das heißt, dass ich einen Fit habe bei der Energiedichte, bei der Zyklenlebensdauer, bei der Hochstromfähigkeit. Also wo kann ich denn prinzipiell mit dieser Technologie reingehen und erreiche eben die KPI, die gefordert werden von der Anwendung? Und dann werden die gute Berechnungen gemacht haben und dann offensichtlich bei diesen 30-40% des Gesamtmarkts gelandet sein. Was ich jetzt durchaus realistisch finde, es sind ja die Segmente, die man immer so nennt, stationäre Speicher, dann Mid- oder Low-Range-Elektrofahrzeuge, also mit so einer mittelmäßigen Reichweite. Also das kann man sich schon so basteln, dass das 30-40% des Marktes wären, den ich prinzipiell adressieren kann. Nun ist aber die technologische Passfähigkeit nur ein Aspekt davon. Ich brauche natürlich auch die passenden Kosten. Also ich muss auch sagen, in diesen Marktsegmenten sind dann irgendwann die Natrium-Ionen-Batterien eben konkurrenzfähig oder sogar besser, also kostenmäßig besser als Lithium-Technologie. Und ich brauche auch so eine Art strategische Passfähigkeit. Und das meine ich jetzt weniger auf der Kunden- und Anwenderseite, sondern eher auf der Lieferantenseite. Also auch in so einer Firma wie CATL schlagen sicherlich zwei Herzen in der Brust. Der Geschäftsbereich für Lithium-Ionen ist ja viel größer als der für Natrium-Ionen, auch wenn der für Natrium-Ionen jetzt diese große Wachstumsprognose bekommen hat. Aber es ist klar, dass man sich bewerben wird um die gleichen Anwendungen oder um ähnliche Anwendungen am Ende. Jetzt ist natürlich aus Lieferantensicht, aus CATL-Sicht die Frage, möchte ich jetzt meinen guten Geschäftsbereich Lithium sozusagen etwas untergraben, dadurch, dass ich jetzt in Natrium reingehe und dass ich diese 30-40% Marktanteil auch auf eine andere, auf eine neue Technologie eben verteile, in die ich noch nicht so stark investiert bin wie in Lithium. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, selbst wenn die Kosten passen, selbst wenn es technologisch passt, brauche ich immer noch die Zulieferindustrie, die sagt, ich schwenke jetzt um auf diese neue Technologie, ich stelle diese Produktionskapazitäten jetzt zur Verfügung, um wirklich so einen hohen Marktanteil von 30-40% adressieren zu können. Also ich würde das eher interpretieren im Moment als so eine eher theoretische Abschätzung, aber durchaus eine realistische Abschätzung. Andersrum, wenn jetzt das Ergebnis gewesen wäre, der adressierbare Markt sind vielleicht nur 5-10%, dann hätte man sich ja wirklich fragen müssen, lohnt sich das wirklich jetzt eine neue Wertschöpfungskette aufzubauen? Aber wenn sozusagen die grundsätzliche Perspektive ist, 30-40% bespielen zu können, ja, dann macht man das.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt und ich habe es eingangs auch kurz angeschnitten. Die Firma Shenzhen hat mit CATL das erste serienmäßige E-Auto vorgestellt, das mit Natrium-Ionen-Batterien ausgestattet ist. Das soll Mitte diesen Jahres auf den Markt kommen. Erklär nochmal ganz kurz, warum fährt CATL aus deiner Sicht hier zweigleisig und gerade auch parallel, dass man wirklich in stationäre Speicher mit Natrium-Ionen will und eben auch Antriebsbatterien da herstellen will?
Zunächst mal würde ich sagen, diese Zweigleisigkeit oder Mehrgleisigkeit ist ja was Normales für einen Player wie CATL, das machen sie bei Lithium ja auch. Aber tatsächlich, wenn man jetzt schaut, was für neue Natriumprodukte hat CATL auf den Markt gebracht oder auch andere Player, dann adressieren die schon sehr, sehr viele Segmente auf einmal. Also es sind ja nicht nur die stationären Speicher, nicht nur das batterieelektrische Fahrzeug, was du angesprochen hast, sondern die haben auch Produkte jetzt vorgestellt für Nutzfahrzeuge. Und dann haben sie diese Hybridbatterie vorgestellt. Das heißt für auch Elektrofahrzeuge, wo sowohl Lithium verbaut ist als auch Natrium, um so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu holen. Also man versucht hier schon sehr, sehr breit Produkte im Moment an den Markt zu bringen für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Strategie, die typisch ist für CATL, dass man eben aufgrund dieser Unternehmensgröße, auch aufgrund der F&E-Stärke, die man hat, alles gleichzeitig probiert und vielleicht noch gar nicht selbst entschieden hat, wo wird denn jetzt unser Kernmarkt sein oder unser erster Kernmarkt für die Natrium-Ionen-Batterien, sondern die haben einfach die Power, die Leistungsfähigkeit, ganz viele unterschiedliche Produkte auf einmal zu entwickeln. Und dann macht man das einfach mal und schaut, was passiert. Ich sehe darin jetzt weniger eine Strategie, die mit Natrium-Ionen zu tun hat, sondern eher eine Strategie, die mit CATL zu tun hat, dass man einfach sehr viel Produktentwicklung auf einmal macht. Und ja, wenn man sich das erlauben kann, das ist ja auch eine gute Sache, dann schaut man einfach mal, wo das am besten funktioniert und vielleicht geht man dann etwas stärker auf das Segment, ob das jetzt die stationären Speicher sind mit diesem riesigen Abnahmevertrag von den 60 Gigawattstunden oder ein anderer, das kann man dann ja einfach sehen. Also eine kostenintensive Strategie, aber ja, wenn man sich das erlauben kann, warum nicht?
Jetzt kommt Werbung. In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Ja, viele, ehrlich gesagt auch hier in der europäischen Batterieforschung, die hatten Natrium eigentlich wegen der niedrigeren Energiedichte im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien im PKW abgeschrieben. Was wurde denn da unterschätzt aus deiner Sicht?
Ganz klar die Lernkurve. Also im Prinzip, wenn man so argumentiert hat, hat man natürlich den gleichen Fehler begangen wie viele von uns damals bei LFP, dass wir gesagt haben, naja, das ist ja die Energiedichte, die passt ja gar nicht. Das heißt, für eine etwas größere Anforderung an ein Elektrofahrzeug, was die Reichweite angeht, können wir nie diese LFP-Batterien einsetzen. Die hatten ihre Lernkurve auf der Zellebene, auf der Systemebene und mittlerweile sind sie eben die Batterietechnologie der Wahl, also LFP. Man sollte jetzt nicht den gleichen Fehler mit Natrium nochmal machen, dass eben diese ersten Generationen, die vorgestellt wurden, die man jetzt auch kaufen kann, dass die vielleicht in vielen Fällen noch nicht die Automotive-Anforderungen erfüllt haben, nicht nur was die Energiedichte angeht, sondern vielleicht auch was Qualität, die Streuung in der Qualität zwischen Zellen angeht, vielleicht die Zyklenlebensdauer angeht. Es wird auch für Natrium-Ionen eben eine entsprechende Lernkurve geben und man kann diese Berechnungen ja durchführen, diese theoretischen Berechnungen, wo man dann mit der Energiedichte hinkommen kann. Und das sind dann sicherlich auch Werte, die man heute für LFP erreicht. Das heißt, man kann ähnliche Reichweiten erzielen, man kann Autos ähnlich ausstatten. Jetzt kommt es aber, wenn man sich dieses erste, oder eigentlich ist es nicht das erste Serienfahrzeug, aber so ein bisschen das erste ernstzunehmende, etwas größere Serienfahrzeug, wo Natrium-Ionen eingebaut werden sollen. Die Batterie da drin ist jetzt nicht die größte. Also da wurden 45 Kilowattstunden verbaut. Das Auto ist aber gar nicht so klein. Also es ist schon so ein Mittelklassewagen. Das heißt, mit einer Lithium-Ionen-Technologie hätte man wahrscheinlich eine größere Reichweite, eine größere Batterie implementieren können in dem Fahrzeug. Mit Natrium jetzt noch nicht ganz so viel, aber ja, es ist ein erster Schritt und wie gesagt, es gibt eine Lernkurve und die sollte man nicht unterschätzen, dass man irgendwo dort landet, wo man eben mit Lithium heute steht.
Ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen mal kurz so in die Historie dieser Technologie. Wann hat denn diese Entwicklung in China genau angefangen und womit? Wie ist das losgegangen?
Man kann sich das ganz gut anschauen, indem man zum Beispiel sich die Patente anschaut, die in China dazu angemeldet wurden. Und tatsächlich die ersten Patente von CATL, die sind ungefähr von 2016. Also die sind gar nicht so, ich sag mal, alt. Also das kann man so grob absehen, 2015, 2016 vielleicht der Start. Und dann ging es eben so schrittweise Richtung Kommerzialisierung. diese große Ankündigung, die uns, glaube ich, alle hat aufhorchen lassen von CATL damals, dass sie jetzt Natriumionen kommerzialisieren wollen. Das war ja dann 2021, also 5 Jahre später. Passt auch wieder ganz gut zum nächsten 5-Jahres-Plan. Dort wurde dann nämlich Natriumionen auch als Thema für die Kommerzialisierung, für die Industrialisierung wieder reingeschrieben. Also gar nicht so früh waren die Chinesen mit dabei, was die Forschung und Entwicklung angeht. Aber dann waren sie eben wieder sehr, sehr schnell mit der Industrialisierung beziehungsweise auch mit dem Entscheiden, wir wollen industrialisieren. Wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, hier hätten wir wahrscheinlich auch Aktivitäten gefunden, die sogar etwas früher waren. Aber es wurde eben nie diese Entscheidung zur Industrialisierung in der Form getroffen.
Ja, das ist ja ganz spannend, dass du das ansprichst mit den 5-Jahres-Plänen, das heißt mit der Politik, die da tatsächlich Strategien entwickelt hat. Das ist, glaube ich, sowas, was sich auch hier, liebes Publikum, durch die letzten Folgen so zieht, diese Erkenntnis, dass das so ein bisschen fehlt in Europa, diese längerfristigen Technologiestrategien bei speziellen Zukunftstechnologien wie eben Batterien und hier speziell der Natrium-Ionen-Batterie. Kannst du da nochmal ein bisschen reingehen, was die chinesische Politik sich jetzt von dieser Technologie erhofft oder auch eben dann die Zellhersteller in China? Wollen die diversifizieren oder was steckt so dahinter, hinter der Strategie?
Die chinesische Politik formuliert das ja relativ klar in ihren Strategiepapieren eben auch. Und dort ist jetzt im jüngsten 5-Jahres-Plan, also der ist wirklich noch relativ jung, ist es so formuliert, dass Natrium-Ionen eben eine strategische Alternative zu Lithium-Ionen sein sollen oder aufgebaut werden sollen. Das heißt, man spricht hier von einer Alternative und man spricht von einer strategischen Alternative. Das kann man, glaube ich, auch ein bisschen interpretieren, dass es eben nicht nur eine zweite Technologie sein soll, die vielleicht so ein bisschen andere KPI hat und wo man dann andere Anwendungen vielleicht oder die gleichen Anwendungen etwas besser bespielen kann, sondern dass man eben das als neues strategisches Feld sieht, was China eben auch bespielen soll. Und ich denke, hier kommt jetzt der Punkt rein, den du auch schon angesprochen hast, dass Natrium-Ionen ja potenziell einigermaßen günstig oder günstiger vielleicht auch als Lithium-Ionen werden sollen. Und als Player wie China muss man natürlich sehr aktiv sein bei Technologien, die potenziell günstig sind. Wenn man sozusagen Weltmarktführer weiterhin bleiben will, gerade im Low-Cost-Bereich oder gerade was die Produktionskosten angeht von solchen Technologien, dann darf man es sozusagen gar nicht verpassen, jetzt auf so eine neue Technologie wie Natrium-Ionen zu gehen und die irgendwie zu besetzen, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn man das jetzt nicht tut und sich auf Lithium-Ionen ausruht, dass es vielleicht andere Regionen, vielleicht Player wie Indien tun würden und dann China in dem Fall den Rang ablaufen. Die 2 Punkte sehe ich da, die für China relativ bedeutend sind, die würde man dann anders bewerten, wenn man auf andere Regionen der Welt schaut.
Jetzt wird die Massenproduktion erst hochgefahren, eben von CATL, diesem Schwergewicht. Andere versuchen das vielleicht in Zukunft auch, aber letztendlich haben wir eigentlich noch keinen richtigen Wettbewerb in einem Markt für Natrium-Ionen-Batterien, zumindest nicht in der Masse. Wann, denkst du, werden wir denn diesen Kostenvorteil von Natrium-Ionen-Batterien sehen?
Ja, ist schwer zu sagen. Also sicherlich nicht bei diesen angesprochenen 60 Gigawattstunden über 3 Jahre, also bei dieser Produktionskapazität. Ich würde schon sagen, da müssen wir nochmal einen Faktor 10 dran rechnen. Also wenn wir Richtung 3-stelligen Gigawattstunden pro Jahr Produktionsvolumina für Natrium-Ionen kommen. Denn letztlich der Benchmark ist Lithium, also LFP-Lithium in dem Fall. Und der ist jetzt nicht nur durch Rohstoffkosten und so weiter getrieben, sondern im Moment eben auch durch die Industriestruktur, durch die Überkapazitäten. Das heißt, ich trete hier im Prinzip gegen einen Gegner an, also LFP Lithium-Ionen, der sehr unfair unterwegs ist, weil er eben nicht auf Fundamentaldaten eine Bepreisung vornimmt, sondern auch gerade in so einem internen Wettbewerbskampf ist und die Kosten sowieso sehr niedrig sind. Also ich tue mich da schwer, eine Prognose abzugeben, wann Natrium-Ionen günstiger werden wird oder auch bei welchen Produktionsvolumina Natrium-Ionen günstiger werden. Aber die Aussage ist klar, sie können günstiger werden. Und das führt mich jetzt nochmal zurück zu dieser strategischen Komponente, wenn ich das eben einmal auf dem Papier ausgerechnet habe oder sonst wo, dass das potenziell eben noch günstiger sein könnte als LFP, dann kann ich diesen Zug nicht verpassen. Dann muss ich da irgendwie mit draufgehen, selbst wenn es noch Jahre dauert, bis wirklich die Kosten dann wirklich günstiger sind und sich das am freien Markt sozusagen durchsetzen würde gegenüber LFP-Lithium.
BYD entwickelt auch eine eigene Natrium-Ionen-Aktivität und steckt da ziemlich viel Forschung und Entwicklungsarbeit rein. Wie siehst du das denn so im Vergleich zu CATL? Sind die da gleich auf oder versucht BYD gerade eher Anschluss zu halten an so den Vorreiter CATL?
Es ist halt etwas stiller um BYD. Es ist auch etwas stiller um andere Natrium-Ionen-Hersteller. Es gibt ja noch eine ganze Palette. Die kommunizieren nicht so aktiv, wie CATL das im Moment tut. Und sie können natürlich auch noch nicht mit diesen großen Abnahmeverträgen werben, wie den CATL jetzt eingeholt hat. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie weit sie auf der technologischen Ebene sind, ob das schon vergleichbar ist oder eben noch nicht. Ich habe das eben schon angesprochen, Überkapazitäten bei Lithium-Ionen, bei LFP im Besonderen. Ich glaube, man möchte jetzt nicht für eine weitere Technologie noch mal so stark in Vorleistung gehen und diese Überkapazitäten aufbauen, wie man das für Lithium in der Vergangenheit getan hat. Das heißt, es ist vielleicht ganz natürlich, dass so größere etablierte Player wie BYD im Moment so ein bisschen abwartend sind und schauen, wo entstehen denn die Märkte? Wollen wir in unseren eigenen Fahrzeugen Natrium-Ionen haben? Sind wir vielleicht noch happy mit Lithium? Anstatt, dass sie jetzt einfach mal skalieren und gucken, wo die Kunden sind. Das ist eher eine Strategie, die müssen dann andere fahren, die heute diese etablierten Kundenketten noch nicht haben. Vielleicht eher die Startups, die natürlich dann in Vorleistung gehen müssen. Aber ein Player wie BYD muss es vielleicht gar nicht unbedingt tun.
Ja, du hast gerade davon gesprochen, dass es auch noch andere kleinere Firmen in China gibt, die sich mit Natrium-Ionen-Batterien beschäftigen, vielleicht so in der zweiten, dritten Reihe. Kannst du mal ein paar nennen und in welchen Feldern bewegen die sich? Wahrscheinlich eher so stationäre Speicher, oder?
Oftmals, genau. Also so die Pilotprojekte, die man dann findet, auch bei den kleineren Herstellern, die sind dann eher im stationären Bereich oder vielleicht mal so 2- und 3-Räder, dass man so E-Roller damit ausstattet. Heiner Batteries ist da ein Beispiel. Die sind auch schon länger aktiv tatsächlich in dem Feld als CATL zum Beispiel, haben auch eine größere Zellproduktlinie schon am Start. Das heißt, man kann bei den Zellen kaufen, auch Rundzellen zum Beispiel kaufen. Das heißt, aus Kundensicht ist relativ transparent, mit was man eigentlich rechnen kann oder in welche Anwendungen das reingehen kann. Nur ist eine Rundzelle natürlich auch eher für kleinere Anwendungen gedacht, die prismatischen Zellen dann eher für größere Anwendungen oder stationäre Speicher. Man muss aber sagen, weil du das vorhin auch angesprochen hast, wie weit ist man denn mit der Technologie, wann hat man angefangen zu entwickeln? Also diese kleineren Player haben durchaus früher angefangen zu entwickeln und haben auch durchaus mehr IP als ein CATL, also mehr Patente angemeldet. Was ich ganz interessant fand, aber offensichtlich haben sie jetzt noch nicht geschafft, das so richtig in einen großen Vorteil umzusetzen, was jetzt die Produktperformance angeht oder die Energiedichte angeht. Da scheint ja CATL von den Ankündigungen her zumindest immer so ein bisschen vorneweg zu laufen.
Patrick und ich, wir wünschen uns hier in diesem Podcast, glaube ich, seit Jahren, dass in Europa auch größere Massenfertigung von Natrium-Ionen-Batterien aufgebaut wird. Erklär uns mal, wie sieht's denn in Europa aus? Wir haben da schon über Firmen wie Faradion, Altris oder Tiamat gesprochen. Wie läuft's aktuell bei denen? Sehen wir da vielleicht auch irgendwann demnächst so Ankündigungen für eine Massenfertigung?
In China geht es wirklich jetzt um Gigafactories, da geht es um die großen Kundenaufträge, um erste Anwendung und hier sind wir in Europa noch nicht. Ich glaube, das überschattet so ein bisschen die technologischen Kompetenzen, die technologische Reife, die die Firmen auch mitbekommen, dass einfach dieser Markt in Europa nicht da ist. Und wenn der in Europa nicht da ist, wenn der vielleicht im Moment doch eher in Asien sitzt, dann bietet sich es eben im Moment nicht an, dafür in Europa zu skalieren und zu produzieren. Es ist, glaube ich, um was Positives dazu zu sagen, toll, dass wir diese Firmen haben. Also die du genannt hast, das sind ja sowohl Zellhersteller als auch Materialhersteller, dass wir also schon so eine im Ansatz eine Wertschöpfungskette in Europa hätten, die wir skalieren können, wenn diese Marktnachfrage eben kommt.
Aber es ist ganz spannend, dass du jetzt hier die Marktnachfrage so vorstellst. Wir kriegen ständig, ehrlich gesagt, Anfragen hier im Podcast. Mensch, wir hätten so gerne Natrium-Ionen-Speicher, Heimspeicher oder auch irgendwie Quartiersspeicher oder sonst irgendwas. Wann passiert denn da irgendwas? Teilweise kriegen wir auch von Firmen Anfragen, die sich wirklich so Großspeicher hinstellen wollen, wie das bei Natrium-Ionen aussieht. Also aus unserer Sicht ist da schon durchaus eine Nachfrage. Klar, bei den Autoherstellern, da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Aber ist das wirklich der Hauptpunkt, warum das hier nicht passiert? Weil wir haben ja auch schon über Northvolt gesprochen. Die sind zumindest aus meiner Sicht, was ich noch so verstanden habe, ja nicht unbedingt nur an der Nachfrage gescheitert, sondern eher an dem wirklichen Ramp-up, dem Hochfahren und dass sie vielleicht dann doch sich zu viel am Anfang zugemutet haben, oder?
Das stimmt. Also im Fall von Northvolt ist Das ist ja auch meine Einschätzung, die ich geteilt habe, auch bei euch im Podcast. Auch die Industrie sagt, okay, wir wären offen für Natrium-Ionen-Batterien, die passen auch technologisch ganz gut zu dem, was wir brauchen. Wo können wir die denn kaufen oder wie konnten wir die denn in Europa kaufen? Wenn man dann aber nachfragt, okay, was wärt ihr denn bereit dafür zu bezahlen oder wie sind vielleicht auch eure Kunden aufgestellt? Welches Surplus würden die denn bezahlen für eine europäische Natrium-Ionen-Batterie? Dann schmilzt das eben relativ schnell zusammen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Die Nachfrage ist da, das stimmt, aber der Wettbewerb ist eben auch da mit der Technologie aus China nach wie vor. Und aus diesem Grund sprechen wir auch im Moment über Instrumente auf europäischer Ebene wie den Industrial Accelerator Act, der eben eine Nachfrage schaffen soll, gerade nach europäischer Technologie, die in Europa produziert werden soll. Also ich glaube, es braucht schon irgendwo diesen Anschub, um ja dieses Valley of Death, in dem sich auch Northvolt vielleicht befunden hat damals, also diese Skalierung, die hohen Investitionen, die man nochmal reinstecken muss, bis eben die Fabrik läuft, bis man diesen Output hat, das eben zu überbrücken. Und das geht am besten, wenn ich eben am Ende des Tunnels eine gesicherte Nachfrage stehen habe nach europäisch produzierter Technologie. Und das sehen wir halt im Moment nicht.
Nun haben wir aber auch von einer deutschen Firma gehört, und zwar Moll-Batterien, die angekündigt haben, in Lichtenfels eine Produktionsstätte für Natrium-Ionen-Batterien aufbauen zu wollen. Erklär mal kurz, wie weit sind die und für welchen Markt wollen die denn produzieren?
Das ist eine sehr überraschende Ankündigung auch gewesen, dass da ein deutscher Player so proaktiv vorgeht und sagt, hey, das ist eine neue Technologie und wir wollen die übernehmen. Und die Firma Moll-Batterien ist ja auch eine länger etablierte Firma, also die haben ihre Kunden auch im Automotive-Bereich. Das heißt, die wissen schon eigentlich genau, was sie tun und wo sie vielleicht solche Batterien dann auch platzieren können. Es ist ein guter erster Schritt, glaube ich, aber einer, der jetzt noch eine relativ niedrige, zumindest ist meine Einschätzung, Wertschöpfungstiefe in Europa hat. Es bezieht sich halt auf den letzten Schritt. Das ist meine Einschätzung. Ich vermute, dass es eher ein überschaubarer Schritt im Moment ist. Aber es ist ein guter erster Schritt, auf den sich aufbauen lässt. Weil du gefragt hast, wie weit sind die jetzt? Das weiß ich nicht genau. Aber ich vermute, dass sich die Firma, auch weil sie jetzt nicht die größte Firma ist, weil sie ihre Entscheidungen gut überlegen müssen, wo sie jetzt reingehen, dass sie sich das auch gut überlegt haben und dass sie das relativ schnell umsetzen werden können. Das heißt, auch ihre ersten Produkte relativ schnell dann am Markt haben werden. Unter der Prämisse, wie ich gesagt habe, dass sie dort eben überwiegend auf eine asiatische Lieferkette zurückgreifen können und nicht das ganze Thema Zelle, Materialien und so weiter in Deutschland noch aufbauen müssen. Das wäre dann sicherlich eine Frage von mehreren Jahren eher gewesen. Und so, glaube ich, können sie das schon deutlich schneller umsetzen.
Ja, wir haben vorhin über die Strategie der chinesischen Regierung zu Natrium-Ionen gesprochen. Jetzt hat hier letztes Jahr in Deutschland das größte Natrium-Ionen-Förderprojekt überhaupt gestartet, und zwar SIB.de Entwicklung. Da sind 25 Partner aus Wissenschaft und Industrie drin. Wie siehst du das, dieses Konsortium? Ist das ein guter Ansatz, um im Prinzip die ganzen Entwicklungen und die Leistung, die man, die Expertise, die man auch auf diesem Feld hat, so zu bündeln und tatsächlich, dass dann am Ende dabei was rauskommt?
Also prinzipiell toll, dass es sowas gibt. Ich glaube, da sind auch die relevanten Player dabei. Also man hat die Kompetenzen jetzt da, um so eine Entwicklung zu machen. Es ist auch finanziell ganz gut ausgestattet. Wenn man das vergleicht mit anderen Forschungsprojekten, dann ist dann schon auch Geld da. Wenn man jetzt über diesen Forschungsaspekt hinausgeht und eben den Vergleich zieht mit China, was wir vorhin besprochen haben, dann ist es natürlich so, okay, wir machen in Deutschland jetzt wieder ein größeres Forschungsprojekt mit einer Laufzeit von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren, und am Ende steht dann ein entwickeltes Produkt da, vielleicht auch Materialien dort, die man jetzt nutzen könnte, um in die Produktion zu gehen. Aber das heißt ja auch wieder, dass wir Zeit verlieren, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen eigentlich so schnell wie möglich eine europäische Zelle haben. Also viele Fragen, die in so einem Forschungsprojekt adressiert werden, gerade die Materialien oder auch wie sieht so ein prinzipielles Zelldesign aus, das haben die Chinesen ja schon gelöst. Also im Prinzip könnte ich sagen, wenn ich jetzt einfach nur eine Version 0 haben möchte, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber dann könnte ich auch die chinesischen Zellen kaufen, aufschneiden, angucken, was haben die gemacht und eben nachbauen. Also bisschen Reverse Engineering betreiben, dann wäre ich wahrscheinlich schneller, als jetzt so ein Forschungskonsortium oder ein Entwicklungskonsortium loslaufen zu lassen und zu sagen, guckt ihr euch das nochmal alles von der Grundlage aus an, prüft ihr selber nochmal alle Materialien, spielt ihr selber alle nochmal selber alle Zelldesigns durch, bis ihr dann bei einem Prototypen seid, den wir produzieren können. Also da sind andere Regionen ja einfach schon weiter. Da könnten wir, glaube ich, auch viel mehr lernen, wenn wir uns das angucken, was die gemacht haben und nicht mehr alles sozusagen von Null aus entwickeln oder beforschen. Das ist das eine, also die Geschwindigkeit, die natürlich nie die höchste ist in solchen Konstrukten, auch gerade wenn so viele Partner dabei sind, wie in diesen beiden Projekten. Und das Zweite, jetzt komme ich doch wieder auf die Nachfrage, ist, was steht denn am Ziel dort? Natürlich, ich möchte da eine Zelle haben, eine gut entwickelte, die ich dann auch produzieren kann. Aber wo soll sie denn rein? Also wofür entwickeln wir jetzt? Wofür wollen wir dann produzieren? Was sind dann die Märkte in Europa, wo das Ganze reingehen soll? Und jetzt sind wir wieder quasi beim gleichen Totschlagargument irgendwie, was ich vorhin auch schon gebracht habe. Selbst wenn ich jetzt diese erfolgreiche Entwicklung gemacht habe, aber keinen Markt in Europa habe, bringt mir das auch nicht viel. Also insofern absolut begrüßenswert, die wichtigen Player an einen Tisch zu bringen, das auch vorzubereiten, eine Produktion vorzubereiten. Aber auf der anderen Seite bräuchte es eben dann auch, sei es ein politisches Instrument oder vielleicht ein Industriekommitment, die sagen, okay, wir wollen diese Zelle dann auch kaufen, wir wollen die in verschiedene Anwendungen reinbringen. Also diese Interessensbekundung mindestens, die du genannt hast, die vielleicht an euch herangetragen werden, aber das eben auch an ein Konsortium, wie das SIPDE-Konsortium, was dann auch produzieren könnte hinterher. Und das fehlt natürlich naturgemäß in so einem Forschungskonstrukt, kann das auch gar nicht abdecken. Das müsste man vielleicht irgendwo an anderer Stelle dann anflanschen.
Naja, aber wenn man sich jetzt einen potenziellen europäischen Markt anschaut, dann könnte man ja schon irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, wir wollen eigentlich noch günstigere E-Kleinwagen, Kleinstwagen bauen und da kommen doch dann eigentlich solche Autohersteller wie VW, Stellantis, Renault irgendwie ins Spiel. Wie sieht's denn da aus? Haben die solche Überlegungen in diese Richtung, da auch was zu entwickeln oder aufzubauen, hier dann auch in Europa? Ich meine, VW versucht natürlich jetzt gerade eine eigene Zellfertigung in Salzgitter aufzubauen. Hört man da irgendwas auch zu Natrium-Ionen-Batterien?
Also ich bin mir sicher, die werden sich alle die Natrium-Ionen-Batterie anschauen. Gar keine Frage. Es ist, glaube ich, eher eine Frage, wie sieht die Zeitskala aus? Und im Moment ist, glaube ich, bei dem, was du angesprochen hast, günstige Wagen, Kleinwagen, immer noch LFP eben das größere Thema. Und hier sehen wir ja, dass die oder viele der europäischen OEM im Moment erst dabei sind, LFP zu übernehmen. Also die haben jetzt seit 1-2 Jahren die ersten Autos im Programm, die eben auch günstige LFP-Batterien haben. Aber der Großteil in Europa ist immer noch NCM, also etwas teurere Batterien, wahrscheinlich auch etwas teurere Autos. Das heißt, man ist im Prinzip mit dieser LFP-Übernahme gerade noch beschäftigt für die nächste Produktgeneration oder die nächsten Produktgenerationen. Ich glaube, dass aus dem Argument heraus Natrium wahrscheinlich noch nicht die Hauptrolle spielt. Wahrscheinlich auch aus dem Einkauf nicht. Da wird man sich angucken, was zum Beispiel ruft jetzt CATL im Moment für seine Natrium-Ionen-Batterien auf. Was ruft CATL entsprechend für die Lithium-Batterien auf und wird sich dann wahrscheinlich immer noch für Lithium entscheiden. Also aus dieser Kundeneinkaufsperspektive ist, glaube ich, das Kostenargument jetzt noch nicht das Schlagende für Natrium. Ich habe ja vorhin gesagt, für China ist es absolutes Argument. Wenn du beim Low-Cost-Bereich Weltmarktführer bist und es auch bleiben willst, dann guck dir jede Technologie an, die auch günstiger sein könnte. Also damit auch absolut Natrium. Zielen wir darauf ab, in Europa in diesen Preiswettbewerb zu gehen, für die billigste Batterietechnologie? Falls ja, klar, dann sollte man sich auch angucken, wie man eben in die Massenfertigung geht, also auch in die hohen Gigawattstundenzahlenfertigung geht für Natrium. Aber ich finde, das muss für Europa nicht das schlagende Argument sein, in diese Technologie zu gehen, also das Erreichen niedrigster Kosten, sondern jetzt sind wir eher bei so Themen wie Souveränität. Also ist vielleicht die Natrium-Ionen-Batterie ein Vehikel, um eine wirklich europäische Batterie mit einer europäischen Lieferkette herzustellen, vielleicht gar nicht unbedingt zu den billigsten Kosten. Also es ist ja schön, dass es eine Low-Cost-Batterie ist, aber das muss eben nicht das schlagende Argument sein. Also ich denke, eine europäische Strategie für Natrium und auch eine europäische Industrie für Natrium, die müsste gar nicht auf diesen Low-Cost-Bereich, auf die Kleinwagen, auf die niedrigen Reichweiten irgendwo abzielen oder auf die günstigsten stationären Speicher. Könnte auch darauf abzielen, dass man eben für gewisse Anwendungen eben eine sehr robuste Lieferkette und eine sehr europäische Lieferkette aufbaut. Und dann ist es natürlich schön, dass es auch noch eine günstige Technologie ist, aber das wäre quasi nicht das schlagende Argument an der Stelle.
Okay, dann letzte Frage, fass gerne nochmal zusammen. Für welche Anwendungen wird denn Natrium-Ionen dann die Lithium-Ionen-Batterie ersetzen? Was denkst du? Also wird das eher so der stationäre Bereich sein oder tatsächlich die Antriebsbatterien in einem kleineren Segment?
Wenn die Kosten erreicht werden, dann sicherlich beides, stationäre und auch Kleinwagen mit überschaubarer Reichweite. Ich würde jetzt aber in der kurzen Frist doch nochmal eher auf andere Anwendungen gucken. Also was ist denn technologisch der Hauptvorteil von der Natrium-Ionen-Batterie im Moment? Und das ist eher die Tieftemperaturfestigkeit und auch die Zyklenfestigkeit teilweise und die Schnellladefähigkeit. Also das sind so ein bisschen Parameter, die jetzt gar nicht mit der Reichweite des Fahrzeugs oder mit den Herstellkosten zu tun haben, sondern eher, was ich mit der Batterie erreichen kann, was ich mir vielleicht auch auf Systemebene an Technologie sparen kann. Ich würde tatsächlich jetzt angucken, was sind die Technologien oder die Anwendungen, die von dieser Tieftemperaturfestigkeit zum Beispiel am besten profitieren. Und das können dann Sachen im stationären Speicherbereich sein, das können Dinge im mobilen Bereich sein, aber es sind eben nicht diese ganz großen Segmente wie PKW oder wie jetzt ganze Segmentklassen, die kleinen Fahrzeuge aus dem PKW-Bereich, sondern es wären dann doch eher Nischen, wo ich einfach technologisch einiges erreichen kann mit der Natrium-Ionen-Batterie und wo dieser Kostenwettbewerb dann auch noch gar nicht so entscheidend ist, sondern es ist dann einfach eine tolle Batterie. Also ich bringe mal ein Beispiel. Es gibt im Bahnbereich, im Rail-Bereich einige Anwendungen, die müssen bei sehr niedrigen Temperaturen funktionieren. Und da habe ich jetzt die Option, eben eine Heizung einzubauen und Lithium zu verwenden. Oder ich könnte eine Natrium-Ionen-Batterie ohne Heizung verwenden. Dann spare ich mir wieder was auf Systemebene und habe direkt gleich einen technologischen Vorteil, vielleicht auch einen Kostenvorteil. Also es wären eher so die Märkte, auf die ich schielen würde. Aber für die braucht man sicherlich nicht solche Volumina wie die genannten 60 Gigawattstunden.
Christoph, herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Expertise wieder. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie seht ihr das Potenzial von Natrium-Ionen-Batterien? Was erhofft ihr euch da auch in Zukunft, was dabei rauskommt und vielleicht auch, ob das doch eine Option wäre für Europa? Ansonsten sehen und hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonniert doch gerne den Geladen-Podcast und empfiehlt uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.